Danke, Herr, dass du auf die Erde gekommen bist, um für uns zu sterben. Dass die ganze Last der Schuld weg sein darf am Kreuz. Wir im Glauben mit dir leben dürfen. Und dass das dann auch Auswirkungen haben darf auf unser Leben in den Beziehungen. Ich möchte dir danken, dass das auch, genauso wie es heute gilt, für so eine schwierige Gemeinde wie in Korinth galt. Und wenn es bei denen gewirkt hat, deine Kraft, dein Geist, dann kann das auch uns verändern, wie wir miteinander umgehen. Ich möchte bitten, dass dein Heiliger Geist heute wirkt in mir, in allen Zuhörern und dass du groß gemacht wirst. Amen. Wir befinden uns im Korintherbrief in unserer Serie und die letzten zwei Male habt ihr schon mitbekommen, nicht einfach dort. Streit, Spannungen, keine schöne Sache. Ich habe mir die Woche mal vorgestellt, wie denn da so eine Gemeindesitzung ablief. Und es waren unheimlich viele Fragen, die sie hatten und wo sie einfach nicht übereinkamen, was sie machen sollen zusammen. Der eine hat das gedacht, der andere hat das gedacht und man fand keinen gemeinsamen Nenner. Ich nehme mal an, dass das dann auch etwas emotionaler wurde in so mancher Sitzung. Und das hat sich jetzt schon Wochen und Monate gezogen. Es war wieder mal so ein Abend da. Man hat sich die Köpfe heiß geredet. Der eine oder andere ist etwas zu laut geworden. Und dann meint ein Bruder, so kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Wir kommen seit Monaten hier nicht weiter. Da waren verschiedene Fragen, zum Beispiel Götzenopferfleisch, ja. In Griechenland damals hast du kein Fleisch kaufen können, wo nicht der Stempel von dem Götzenopfertempel drauf war. Und die einen haben gesagt, esse ich trotzdem, ist doch kein Problem. Jesaja sagt, die Götzen sind nichts. Es gibt nur einen Gott. Ich bin nicht abergläubig, ich esse das. Die anderen in der Gemeinde haben gesagt, das mag ja sein, aber du machst dich ja gemein mit diesen Götzen. Was ist denn das für ein Zeugnis? Und dann ist da Streit über diese Frage drüber entbrochen. Und nicht nur die Frage, sondern ein Dutzend anderer Fragen. Und leider, trotz aller Bemühungen, trotz aller Gespräche im Hintergrund, man kam nicht auf einen gemeinsamen Nenner und die Atmosphäre wurde immer schlechter. Aber der Geist Gottes hat es gewirkt, dass da einer gesagt hat, halt mal, vor 5 Jahren hat Paulus diese Gemeinde gegründet. Apollos war danach dann auch hier. Der ist jetzt in Ephesus, der Paulus. Wie wäre es denn, wenn wir den als Mediator einschalten? Der ist doch bei allen hier anerkannt. Wir kommen nicht überein jetzt. Die lokale Gemeindeleitung, die inzwischen eingesetzt wurde, die hat scheinbar nicht die Autorität bei jenem. Da gibt es die Gruppe, die hält eher zu dem, die andere Gruppe hält zu dem. Und da ist keine Person, die das irgendwie einen kann, wo man sagen kann, wir gehen gemeinsam für den Herrn vorwärts. Aber auf Paulus können wir uns doch einigen, oder? Und da haben sie gemeint, ja, doch, das probieren wir. Nun, Reisewege waren damals etwas länger. Von Korinth nach Ephesus sind es über den Seeweg, der ist der kürzeste, 400 Kilometer. Und man braucht so circa, je nach Windverhältnissen, 6 bis 7 Tage. Kann auch mal in 4,5 gehen, aber das ist so der Durchschnitt. Das heißt, wenn wir da jetzt jemanden hinschicken, Post gab es in dem Sinne nicht, eine Woche hin, wie viel geben wir Zeit dem Paulus, dass er die vielen Fragen beantworten darf? 2 Wochen, 4 Wochen, Minimum, oder? Unter 2 Wochen läuft das nicht. Eine Woche zurück, also wurde jetzt in der Versammlung gefragt, gut, wir fragen jetzt den Paulus, wer ist bereit von euch, 1 bis 2 Monate seine Arbeit liegen zu lassen, nach Ephesus zu gehen, unseren Fragenkatalog vorzugehen und wieder zurückzukommen. Wer macht das von euch? Da hat sich Stephanos gemeldet und Fortunatus und Achaikus. 1. Korinther 16, Vers 17 könnt ihr das nachlesen. Die Namen sind uns tatsächlich überliefert. Also das ist jetzt nur so eine kleine Nebenbemerkung, aber ich fand es ganz interessant. Wenn ihr irgendwie, nehmen wir mal ein Beispiel, das überhaupt nicht aktuell ist, wenn die Kinder zu einer Freizeit fahren wollen, ja, und dann sind nicht genug Autos da. Wenn ihr euch damals eingetragen hättet, ihr wärt in der Bibel vorgekommen. Ja? Also ein ganz normaler Transportdienst war das. Oder ein Informationsdienst, Informationen übermitteln, Rundbrief machen. Das steht in der Bibel, wer das gemacht hat. Da bin ich den drei Brüdern sehr dankbar. Die haben also die Frage hingebracht, Frage zurückgebracht. Paulus hat noch Timotheus mitgeschickt, jemand Erfahrenen, weil die Situation war wirklich verfahren in dieser Gemeinde. Da war einfach nichts zu machen. Er hat alle ihre Fragen beantwortet. Jede einzelne. Ab Kapitel 7. Aber, und das fand ich jetzt so mein erstes Aha-Erlebnis im Lesen, er hat erst mal 6 Kapitel über was anderes geredet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin manchmal ja sehr froh, wenn ich jemanden frage, ich weiß nicht weiter, ja. Und dann weiß ich, oh, der hat Ahnung von dem Thema. Dann gehe ich zu dem hin. Und dann redet der eine Stunde lang was völlig anderes, als was ich gefragt habe. Also da gibt es bei mir 2 Reaktionen, je nachdem, wie sehr ich die vertraue und wie sehr ich verstehe, worauf er raus will. Die erste ist, er hat mich nicht verstanden. Oh, das ist, was ich so denke. Ja? Also ist mehr so ein Fühlen. Und das zweite ist, wenn ich viel Vertrauen zu ihm habe, der sieht was, was du nicht siehst. Und deswegen redet er jetzt eine Stunde lang über was anderes. Und Paulus hat in dieser Gemeinde was gesehen, was die Korinther nicht gesehen haben. Er hat im Kapitel 5 und 6, bevor er auf die Fragen eingeht, erstmal moralische Sachen gemacht. Das werden wir heute nicht betrachten. Aber in Kapitel 1 bis 4 geht es nur um Beziehung. Weil er sagt, das schließe ich aus dem Text, bevor ihr auf der Sachebene miteinander reden könnt, muss erstmal eure Beziehungsebene zueinander geklärt sein. Egal, was ich euch sage, egal, welchen Punkt wir hier machen, ihr kommt doch gar nicht miteinander aus. Ihr kennt einander nicht. Wann warst du mal bei dem anderen eingeladen? Kennst du dem seine Bekehrungsgeschichte? Ihr vertraut einander nicht. Wenn der andere zu dir redet, kommt unterschwellig schon immer, was hat er jetzt für Winkelzüge wieder vor? Und ihr kommt auf keinen gemeinsamen Nenner. Da ist keine Gemeinschaft unter euch da. Und jetzt redet ihr erstmal 4 Kapitel lang über ein Fundament, wo jeder praktische Mensch sagt, boah, das kann doch nicht sein. Was fängt da jetzt hier vom Kreuz zum Beispiel an? Wir kommen ja jetzt gleich dazu. Ich will praktisch 5 Schritte haben, wie ich jetzt diesen Streit auflösen kann. Er soll mir bitte die Fragen beantworten. Und er sagt, das bringt alles nichts. Wir müssen über Sachen reden, die scheinbar völlig klar sind, aber sie sind euch nicht klar. Und dankenswerterweise wurde unser Text jetzt heute etwas aufgeteilt. Der hat nämlich 3 Antworten und die zweite macht nächste Woche Michael. Sprich, ich muss nicht alles bringen, weil sich ein paar Sachen überschneiden. Deswegen gehe ich mit euch jetzt die ersten 4 Kapitel durch. Ein paar stöhnen innerlich schon, natürlich nur im Schnelldurchgang. Ja. Was war das Problem? Wir haben eine verfahrene Gemeindesituation, wir haben Geschwister, die nicht miteinander umgehen können. Und das können wir auf die Familie genauso übertragen. Ja, das ist nicht schwer, das dann zu übertragen. Im Kapitel 1, das haben wir schon gesagt, hat er gesagt, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Streitigkeiten. Er hat dann gesagt, das kann doch nicht sein. Und im Vers 17 im ersten Kapitel, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht in weiser Rede, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Er fängt mit dem Kreuz an, obwohl es um Beziehungen geht. Und dann, das ist jetzt der Text heute, er leitet erstmal, welche Kraft diese Botschaft des Kreuzes in unseren täglichen Beziehungen haben sollte. Das ist schwer zu fassen, gibt auch zu. Die meisten Leute sagen, das ist doch Dummheit, was du da erzählst. Weil man kann die Kraft des Geistes, der wirkt, die kann man nicht bis ins Letzte erklären. Aber sie ist da. Und dann sagt er das als zweites nach der Botschaft des Kreuzes, schaut doch euch Menschen mal an, wie ihr miteinander umgeht, aber wie Gott euch berufen hat. Ihr seid doch eigentlich schwache Leute. Aber ihr wollt euch immer als den Besten darstellen und immer euren Dickkopf durchkriegen. Und dann das Dritte, das kommt nächste Woche, sagt er, wie er das als Verkündiger macht, in aller Schwachheit, wie er Christus nach vorne stellt. Und es geht immer um Beziehung. Also denkt man jetzt gar nicht erst. Es geht immer um die Beziehung und um die Spaltung. Diese Grundlage ist wichtig. Im zweiten Kapitel sagt er dann, wie der Geist wirkt, wie der Heilige Geist wirkt. Weil wenn eine Situation so verfahren ist, wenn jemand ein Brett vor dem Kopf hat und blind ist, wenn man mit dem nicht reden kann, wenn bei dem Hopfen und Malz verloren ist, dann komme ich als Mensch doch nicht weiter. Und da brauchst du dieses Wirken des Heiligen Geistes, die Kraft, wo du etwas redest, wo du gar nicht beabsichtigt hast und auf einmal fällt es auf fruchtbaren Boden. Du kannst dir gar nicht erklären, warum. Im dritten Kapitel geht er dann auf die Thematik etwas spezieller ein und erklärt, was er da gesehen hat. Weil wir erinnern uns, eigentlich sollte er bloß ein paar Fragen beantworten und stattdessen redet er vier Kapitel über was anderes. Das muss man schon mal erklären. Und da im Kapitel 3, Vers 1 steige ich jetzt mal kurz ein. Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen. Boah, das ist eine Ansage. Ja? Sondern wie zu fleischlichen, wie zu kleinen, unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, wie so ein Baby. Ja? Denn ihr konntet sie noch nicht vertragen, auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Ho, 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 Paulus, jetzt hör mal auf. Also das ist ja aber eine Nummer. Er begründet es jetzt. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Apollos und der andere sagt, ich gehöre zu Paulus, andersrum, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Es ist interessant. Wir können teilweise monatelang über theologische Dinge diskutieren und nehmen die total ernst. Auch Unmoral nehmen wir ernst. Aber sobald es um zwischenmenschliche Sachen geht, wischen wir die in der Gemeinde manchmal einfach nur weg und sagen, naja, das wird schon. Ist natürlich der bequeme Weg, macht man sich auch keinen Ärger. Aber er sagt, ihr seid fleischlich, wenn ihr Eifersucht und Zank unter euch seid. Wie darf ich mir das vorstellen? Wir haben verschiedene Gruppierungen. Er nennt hier nur noch Paulus und Apollos, Kephas und Christus. Die Gruppe lässt er jetzt mal weg, weil Paulus, Apollos, das waren die zwei wichtigsten Gruppierungen. Eifersucht könnte zum Beispiel so aussehen. Naja, wenn der aus der einen Gruppe die Veranstaltung macht, dann habe ich was anderes zu tun. Dann bin ich da leider nicht da. Oder dann höre ich nicht so genau zu. Oder hier Streit und Zank. Man argumentiert nicht mehr anhand der Schrift, sondern sagt einfach nur noch, ja, der berühmte Bruder so und so hat gesagt. Wo ich mir als Zuhörer denke, ist das ein Argument? Das heißt doch nur, du bist unbedeutend, ich kenne jemand Berühmtes, der sagt was anderes. So redet man doch nicht miteinander. Das passiert aber, wenn so Grüppchen da sind und der sagt, ich bin die Apollos-Gruppe. Und Apollos hat gesagt, da wird nicht mehr mit Argumenten geredet, weil es halt so schön einfach ist. Dann ist Zwietracht untereinander, steht in einer anderen Übersetzung. Und ich stelle mir das so vor, der eine wird zum Beispiel ermahnt, weil der gehört nicht zu deiner Gruppe. Genau. Und den anderen lässt man mit derselben Sache laufen. Warum? Na, er gehört zum eigenen Clan. Oder man hört so gern Chormusik und er ist im Chor, der wichtige Sopran. Was fehlt für eine Stimme? Ja. Keiner sagt mir, ist gut. Irgendjemand Wichtiges halt. Ja? Und so ist unter euch Streit. Und das hat Auswirkungen auf eure Beziehung. Und das hat interessanterweise, man denkt ja, es bleibt nur im Zwischenmenschlichen, es hat auch Auswirkungen auf euer eigenes. Ihr wächst nicht mehr im Glauben. Ihr seid kraftlos. Ihr solltet schon längst erwachsen sein, aber seid immer noch Kinder. Ihr vertragt nicht richtige Speise. Man muss euch immer noch füttern mit Milch. Das ist, weil ihr diese Beziehungsprobleme nicht ernst nehmt und weil er sie nicht unters Kreuz bringt. Er erklärt dann noch, wer Apollos ist, wer Paulus, weil der eine wird ausgespielt gegen den anderen und dann sagt man, ja, der eine, der ist wirklich toll, aber schau mal, wie der falsch gelaufen ist und deswegen hat Gott ihn jetzt verworfen. Es gibt Leute, die lesen bestimmte Bücher nicht, weil der Bruder einmal einen Fehler gemacht hat. Sehr unklug, sehr unklug. Und dann erklärt er, dass wir eines Tages vor dem Thron Gottes sind und dann wird entschieden, wie der Einzelne beurteilt wird. Der Herr ist der Richter, nicht wir. Und in der Gemeinde spielen wir uns gerne in unserem Herzen selber als der Richter auf. und sind sehr schnell dabei zu wissen, warum der andere falsch liegt und dass ich ja recht habe. Ich habe komischerweise immer recht. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. In meinem Denken habe ich immer recht. Ich habe es, also außer meiner Ehe, ja, aber das ist halt, steht der Tropfen, höhlt den Stein, ja. Aber ansonsten, ja, schon interessant, wie verblendet wir sein können, ja. Und sie meinen noch, sich zu rühmen und Kapitel 4, die Korinther sagen, ich bin stark, ich bin groß, keiner will schwach sein, keiner will mal die anderen nötig haben. 4 Kapitel Grundlagen, nur vorgeschaltet, weil er sagt, ich kann euch jede Frage sonst beantworten, aber ihr kommt nicht drauf sonst. Gehen wir ins Kapitel 1, Abvers 17, dass wir uns jetzt mal unserem Predigttext nähern. Aber wie gesagt, ich muss ja nicht alles ganz behandeln, weil bei Michael kommen dieselben Themen aus einer anderen Perspektive nochmal. Ja? Deswegen kann ich mich auf ein paar Punkte konzentrieren. Also Paulus sagt jetzt, ich will nicht das Kreuz Christi kraftlos machen, heißt es in einer Übersetzung, indem ich auf Menschenweisheit achte. Man kann also als Christ, der an das Kreuz glaubt, kann man trotzdem ein saft- und kraftloses Christsein leben. Man kann das Christsein, das Kreuz zunichte machen oder kraftlos machen, indem man es in den Beziehungen nicht auslebt. Jetzt ist die große Frage natürlich, wie? Also wir haben es eben schon gehört, naja, wenn Streit unter euch ist, das ist so ein Indikator, dann ist auch im Geistlichen nicht alles in Ordnung. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja? Und da ist nicht immer nur der andere schuld, sondern das hat schon was mit dem eigenen Leben zu tun. Christus würde wahrscheinlich die Streitigkeiten, die wir haben, so nicht haben. Wie sieht es dann jetzt aus? Ich lese mal den Text, mal so den ersten großen Abschnitt vor, dann kommt noch ein zweiter, kürzerer danach. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert er Jesaja 29, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn, und jetzt kommt ein sehr wichtiges geistliches Prinzip für die Beziehung in der Gemeinde, die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Ich dröse es mal auf, weil das kann bisher noch keiner verstehen, wo ich hin will jetzt. Ja. Was bedeutet dieses Weisheit in Beziehung zueinander? Jeder in Korinth meint dann natürlich, er sei geistlich. Aber was haben sie gemacht? Gehen wir mal auf Gemeindeebene und dann gehen wir danach auf die persönliche Ebene. Auf Gemeindeebene. Du willst etwas wirken, dass wir zusammen vorwärts gehen. Und dann hörst du dafür diesen neuen Konzept von dort. Oder du hast da diesen Prediger. Und dann folgst du diesen nach. Und das ist interessant. Dann gibt es da so einen ganz schmalen Grat, wo man dann immer mehr auf diese Menschen guckt und auf diese Konzepte, ach, was gab es da alles, was gab es früher, besucherfreundliche Kirche, Zellgruppenstrukturen, besucherorientierter Gottesdienst, Gemeindewachstumsbewegung, 80er, 90er, hörst du alles nichts mehr. Läuft sich alles tot, weil sich zu viel auf das Menschliche und auf diese Schritte gemacht werden und zu wenig die Kraft, die dahinter ist. Im Persönlichen ist es so, du siehst was bei einem Bruder, bei einer Schwester und du gehst jetzt, wie Paulus es nennt, fleischlich vor. Das ist eine starke Persönlichkeit. Was machst du, damit das Gute, was sein soll, durchgesetzt wird? Du machst es hintenrum. Soll schon vorgekommen sein in dieser Gemeinde. Passiert in Familien auch. Gibt es tolle Geschichten aus der Verwandtschaft, aber lassen wir mal. Ja, sein interessiert privat. Du versuchst, Druck auszuüben. Na, der andere, der will ja nicht. Logisch, ja, sonst hätten wir das Problem nicht. Dann schaue ich mal ein paar Leute um mich rum. Und dann gucken wir mal, ob er dann immer noch so widerspenstig ist. Und da gibt es so viele Wege, und das haben die alles gemacht in Korinth. Deswegen gab es den Streit, deswegen gab es Eifersucht, deswegen sind die Parteiungen entstanden. Statt dass sie auf Gott vertrauen. So, das klingt jetzt sehr schwammig. Ja, wir vertrauen doch alle auf Gott. Und jetzt ist die spannende Frage, und die behandelt ihr, wie kommt das, was wir am Kreuz glauben, auf die Straße in unseren Beziehungen? Denkt mal nach, was passiert eigentlich am Kreuz? Am Kreuz ist es so, und das sagt er hier auch deutlich im Vers, also er sagt, das Evangelium muss sein, und für ihn ist das Hauptwort des Evangeliums ist das Kreuz, weil das ist das Zentrale. Ja? Auch andere Religionen haben eine hohe Meinung von Gott oder wissen, dass man Sünder ist oder dass man heilig leben soll. Das haben wir im Zeugnis vor, ich glaube, 2 Wochen oder letzte Woche, weiß ich nicht mehr, von Ho gehört, ja? Aus dem Buddhismus. Das ist alles bekannt. Aber ein liebender Gott, der dann auf die Erde kommt, der für uns stirbt und unsere Schuld wegnimmt, das gibt es nirgends. Überall will man sich selber erarbeiten, und so ist man dann, kommt man auch als Christ in den Beziehungen rein. Man versucht, sich selber durchzusetzen, statt dass das die Kraft Gottes wirkt. Weil man denkt, ja, anders geht das gar nicht. Am Kreuz jetzt hat sich ein großer Gott klein gemacht. Und wenn ich das wirklich glauben würde, im Tiefsten, dass ich ein Sünder bin und dass ich errettet werden muss von meiner Sünde und dass Gott meine Schuld abnimmt, wie kann ich dann so harsch über den anderen urteilen? Das geht doch gar nicht. Wie kann ich da groß sein wollen, wenn Christus ein Diener geworden ist bis zum Tod? Das ist doch widersinnig in sich, wenn man da Machtbasen aufbaut. Wie kann man unabhängig versuchen, da alles zu machen und sich durchzusetzen, wenn er gestorben ist und gegeben hat und uns einlädt? Er könnte uns ja auch vernichten, hat man in der Moderation schon. Also viele Verhältnisweisen, die wir am Arbeitsplatz haben, die wir in der Ehe haben, die wir in der Gemeinde haben, wenn man die wirklich mal überlegen vom Kreuz her, dann gehen die gar nicht, wenn wir das wirklich glauben würden, was wir glauben. Und ich weiß jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich es euch richtig erklären soll. Ich weiß es nicht, weil ich finde es so schwer zu greifen. Das klingt alles so theoretisch so weit weg und so ein Geschwafel, so diese frommen Floskeln, ja, bring das, ja, lebe das Evangelium in deinen Beziehungen, so habe ich die Predigt überschrieben, ja, oder lebe das Kreuz in deinen Beziehungen. Das klingt so weit weg. Ein Beispiel von mir, hat Gott natürlich in mein Leben reingesetzt, damit er mich überführt, ja, in der Predigtvorbereitung war ich mal wieder begeistert. Da habe ich auf einmal gemerkt, wie eine Sache, die mir vorher gar nichts ausgemacht hat, wie da so Empörung bei mir hochkam. Ich habe mich über jemanden aufgeregt, was er getan hat, sein Verhalten. Ja? Bin ja nicht ungeistlich, natürlich nur über sein Verhalten. Und dann merke ich da, wie sich da noch was dazu mischt. Und ich war nicht sicher, ist es nun Wut, ist es Hass gar auf die Person? Ich war dann ganz entsetzt. Und dann kam das mehr hoch und dann habe ich gedacht, ja, du redest hier vom Kreuz und dann kommen dir so Gedanken, das darf jetzt nicht sein. Ja. Das geht ja gar nicht. Ja. Du predigst und wirst selber verwerflich. Und das kommt einfach schnell hoch. Und dann habe ich mich an das erinnert. Also erstes Mal, wer bin ich, dass ich den anderen richte? Natürlich habe ich jetzt was gesehen, was nach meiner Ansicht berechtigt mich zur Empörung bringt, sein Verhalten. Ich denke schon immer noch, dass mich das berechtigt empört. Okay. Aber unheimlich schnell verwerfe ich doch dem sein gesamtes Leben und sehe gar nicht mehr, was Gott in allen anderen Bereichen macht. Ich gehe zum Richter empor, da bin ich doch selber der Sünder am Kreuz, der von Gott erlöst wird und der nichts selber bringen kann. Aber hier auf einmal, ja, kann ich mich über den anderen erheben. Und dann habe ich das zum Kreuz gebracht und habe gesagt, Herr, segne diesen Bruder. Segne ihn, ja. Und irgendwann im Hintergrund war noch das Fleischliche und zeige den richtigen Weg. Aber das war ganz, ganz leise, ja. Ja, man ist auf dem Weg, ja. Aber ich war am Kreuz damit, ja. Und das Nächste war, und das ist jetzt auch wieder in Ordnung. Ich habe mich wieder abgeregt, sehr schnell sogar, weil ich einfach gemerkt habe, Christus kann das verändern. Und das fand ich so schön. Das ist was, was mich wirklich freut im Leitungsdienst jetzt die letzten Jahre. Und das weiß keiner, ich erzähle es auch keinem. Ja? Also was wirklich passiert ist. Aber mir hat sich mal eine Last für mehrere Personen aufs Herz gelegt. Jetzt rede ich mal nur von einer. Und da habe ich gedacht, bei dieser Person, da ändert sich nie was. Da ändert sich nichts. Hoffnungslos. Und dann habe ich angefangen, ja, schon eine ganze Weile her, zu beten für diese Person. Und war total überrascht, als nach einem Dreivierteljahr auf einmal ich Dinge gesehen habe, wo Gott gewirkt hat, wo ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Ich vertraue dir in einem hoffnungslosen Fall, sage ich jetzt mal, ja, und du wirkst tatsächlich. Und ich habe nicht mal Ärger damit, ja. Alles ohne, dass ich da mir die Haare ausraufe und anderes. Ich habe nur gebetet und der Geist hat gewirkt. Und so will er, dass wir miteinander umgehen. Dass wir wissen, wir sind Erlöste im Respekt. Für die Welt ist das Dummheit. Ja, die sagen, ja, dass einer am Kreuz stirbt. Die Juden sagen, lass mal das hier vom Text kurz erklären, für die ist es ein Ärgernis, weil Gott kommt erstens nicht auf die Erde und zweitens mal richtet er sein Reich auf und stirbt nicht. Und die Griechen sagen, was ein schwacher Gott, das ist doch völlig, völlig blödsinnig. Und gerade in dieser Schwäche ist aber unsere Stärke. Und das war das Prinzip, worauf ich vorhin Wert gelegt habe beim Lesen. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Wir denken, wir können den anderen verändern und wenden dieses und jenes Mittel an. In der Ehe genauso möglich, ja? Weil wir denken, Gottes Weg ist dumm. Das ist dumm, das einfach Gott zu überlassen. Aber hier steht, die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Wir müssen uns einfach mal trauen, auch in Beziehungen schwach zu werden und dumm zu werden und die Dinge Gott zu überlassen und werden erstaunt sein, was er macht. Das ist übrigens Zitat aus Jesaja und als ich das gelesen habe, kann ich leider nicht ausbreiten, da hat es mich ja hinten runtergesetzt. Er hat das absichtlich zitiert. Also er hat am Anfang des Textes hat er Jesaja 28 zitiert und dann Jeremia 9. Und beides sind Zeiten, Jesaja, sage ich es ganz kurz angerissen, Jesaja 29, sorry, aber der Abschnitt fängt in 28 an. Da waren die Assyrer da, die als Gericht kamen über das Nordreich und auch das Südreich wurde ja belagert. Und was haben die Leute jetzt gemacht? Sie haben sich auf Weisheit verlassen. Sie haben ihre Befestigungsanlagen gebaut. Der Hiskia-Tunnel wurde gebaut, kann man heute in Jerusalem besichtigen. Und sie haben ein Bündnis, wie sie es nannten, mit dem Tod gemacht, mit Ägypten. Alles nutzlos. Und das zitiert er jetzt, um die Gemeinde in Korinth zu kennzeichnen. Er sagt, guck mal, wir haben hier eine total schwierige Situation und ihr macht Bündnisse mit irgendwelchen mächtigen Leuten, ihr macht Gruppierungen in der Gemeinde, ihr denkt so weiterzukommen mit dieser menschlichen Weisheit. Und was sagt Gott in Jesaja 29, ich lese den Text hier mal ein bisschen mehr vor, ab Vers 13. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt. Aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste und die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen müsse. Er macht, und das ist eine harte Aussage hier, er macht die Weisheit der Weisen zunichte. Er zerstört die. Ihr habt als Kind euer Sandbock gebaut, dann kommt jemand mit der Schaufel und wumm, ja, und weg ist sie. Aber zu unserem Guten in dem Fall. Und wo sind die Klugen, wo sind die Verständigen? Was erreicht ihr mit eurer menschlichen Weise, miteinander umzugehen in Korinth? Darum geht es ja die ganze Zeit. Ihr redet ja nicht irgendwo fern von Assyrien 700 Jahre vorher. Was bringt euch das alles? Nichts bringt euch. Bringt euch nur Ärger. Deswegen habt ihr jetzt die drei zu mir schicken müssen, weil ihr einfach nicht mehr weiterkommt. Lernt doch mal, dumm zu werden und lernt doch mal, schwach zu werden. Da widerstrebt sich alles. Jetzt gehen wir mal weiter, jetzt geht es auf die Berufung der Geschwister. Und jetzt geht es von der Botschaft ein bisschen weg zu den Personen, aber es ist eigentlich immer noch dasselbe Thema von dieser Schwachheit und auf Gott vertrauen und das Kreuz im Mittelpunkt haben. Vers 26, 1. Korinther 1. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung, hatten wir schon öfters, wenn wir uns erinnern, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Ziemlich viel hier mit kaputt machen, oder? Durch ihn, na, jetzt habe ich mich einmal, auf, warum? Auf, dass ich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gehen wir jetzt auf uns als Person. Schwach sein will keiner oder kraftlos sein. Und trotzdem ist es so, dass wir was für den Herrn tun wollen und wir sind gesundheitlich zum Beispiel eingeschränkt. Wir können nicht so, wie wir wollen. Es geht gerade einfach nicht weiter. Wir sind eben schwach und kraftlos. Es steht so viel gegen uns. Wir haben so tolle Ziele und es sollte viel besser sein. Wir wollen doch erfolgreich sein. Wir wollen doch segensreich wirken für den Herrn und er schränkt uns ein. Und Paulus sagt hier, das gehört so. Das gehört so. Guckt mal, wer hier so ist. Sind da viele besonders kluge Leute? Er sagt zu den Korinthern, nein, Gott erwählt die Törichten. Sind da viele Starke? Nein, Gott erwählt die Schwachen. Sind da viele Edle? Und jetzt macht er gleich drei Begriffe. Nein, ihr seid unedel, verachtet und geltet nichts in der Welt. Und das nagt, wenn man nichts gilt in der Welt. Man will doch jemand sein. Und so verhält man sich dann auch in der Gemeinde, dass man jemand sein will. Oh, der hat mich jetzt ignoriert. Das geht nicht. Gott hat das absichtlich gemacht. Er will das Starke, das Weise und das Edle zunichte machen, damit er alle Ehre kriegt. Jetzt sagt er mal, ist das mal jemanden, der einfach zu schwach ist, um das zu tun, was er eigentlich gern machen würde. Aber das ist dieses geistliche Prinzip. Die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Warum hat Gott einen 100-Jährigen und einen 90-Jährigen erwählt, um Isaak zu zeugen? Warum eine beladene Frau wie Hannah, um einen Propheten zu bringen, wo es später von ihm heißt, kein Wort von ihm fiel runter? Er hat nicht ein falsches Wort gesagt. Das wünscht sich ein Prediger. Ja? Warum nimmt er einen Jungen, um gegen einen gewaltigen Kämpfer zu kämpfen? Warum lässt er einen Abtrünnigen, der vor ihm wegrennt, zu Ninive, zu den Heiden gehen und dort predigen und dort bricht eine Erweckung aus? Warum nimmt der Fischer, um zu Königen zu reden, und Christenverfolger, um das Christentum in der ganzen Welt auszubreiten. Weil er das Weise zunichte machen will, weil er das Mächtige zunichte machen will und weil er das Edle zunichte machen will. Wenn wir schwach sind, dann tut uns das weh, aber letztendlich bringt es uns zu Christus, denn er ist unsere Gerechtigkeit, dass wir vor ihm gerecht sein können. Er ist unsere Heiligung und er ist auch eine Lösung in der Zukunft und unsere Weisheit gleich dreimal. Es erhöht ihn, es gibt ihm den Ruhm und ist auch viel wirkungsvoller, weil dann auf einmal die Kraft des Geistes wirken kann. Kommt dann in Kapitel 2. Ist ein anderes Thema, eine andere Predigt. Ich habe einen schönen kleinen Bericht gelesen im Bruderhand Juni. Möchte ich euch vorlesen, weil ich dachte, das zeigt genau diesen Widerstreit in uns, wie wir nicht wollen, dass es ist, aber wie Gott wirkt in Wirklichkeit, nämlich durch das Törichte und das Schwache. Neulich erzählte uns Ademir, sagt da Hans Schütze, der Leiter unseres Amazonas-Teams, folgende bemerkenswerte Geschichte. Eigentlich hatte ich vor, an diesem Sonntag in einem großen Dorf zu predigen, in dem Leute aus 16 verschiedenen Stämmen leben. Doch kaum kam ich dort an, sagte der Dorfälteste, ich sollte tief im Urwald predigen, wo es nur ein paar Hütten gibt. Ich war ganz schön ärgerlich, hatte ich mich doch die ganze Woche auf diesen Gottesdienst am Morgen und am Abend vorbereitet. Hunderte aus 16 Stämmen und der Älteste sagt, schön, dass du dich vorbereitet hast. Übrigens sehr späte Absage, ja, nebenbei, also nicht, mach das nicht mit Predigern. So in letzter Minute, jetzt gehst du mal in das Dorf da hinten. Als ich ankam, war niemand da. Dennoch fing ich an zu predigen und zu singen, denn der Missionsbefehl hat mit Gehorsam zu tun, nicht mit Gefühlen. Ich sagte mir, na, dann ist die Predigt wohl für mich selber. Nur ein kleiner Junge kam mitten in der Predigt und hörte mir zu. Dann kehrte ich wieder ins große Dorf zurück. Mit viel Überwindung ging es am Abend wieder in den Urwald. Zu meinem Erstaunen kam eine Frau aus einer Hütte auf mich zu mit den Worten, Ademir, ich bin schon seit langem richtig traurig und dachte, Gott hat mich wohl vergessen. Und dann musste ich vor 3 Tagen noch meinen Sohn ins Krankenhaus bringen in der Stadt. Sein Bein sollte amputiert werden. Das ist eine echte Geschichte. Doch dann hörte ich heute Morgen im Morgengottesdienst die schönen Lieder und dann eine Predigt über Lautsprecher. Jetzt wissen wir auch, warum sie es gehört hat. Ja? Also im Dorf waren da andere Lautsprecher, die benutzt hat. Und diese Predigt sprach so tief zu mir und sagte, dass Gott mich nicht verlassen hatte. Ich bat meinen Sohn, er sollte zu dir gehen. Dann schickte mir der Arzt heute Mittag noch eine Nachricht und sagte, mein anderer Sohn braucht nicht mehr operiert zu werden. Gott sorgt für uns. Da saß ich nun und dachte, wenn ich auch keinen sehen konnte, so sah Gott doch diese Frau und nahm sich liebevoll ihrer Not an. Und so will Gott, dass wir miteinander umgehen, dass ihm die Ehre ist. Nicht die Großen, nicht unsere Konzepte durchdrücken, nicht unsere Vorstellungen, ja? Sondern schwach werden, dumm werden, das ist ja nur eine äußere Dummheit. Und da entfaltet sich die Kraft, dann kann Gott dich auf einmal benutzen. Und dann passieren auf einmal Dinge, nicht immer, keine Frage. Ja? Aber dann können Sachen passieren. Und jetzt lese ich den Jeremia-Vers noch abschließend, ja, damit wer sich rühme sich des Herrn, weil das ist ein schöner Kommentar zum Abschluss. Aus Jeremia 9, Vers 22, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker, wenn ihr das seid, rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Das ist das erste Fundament, damit diese Gemeinde in Korinth wieder zueinander kommen kann. Dass sie ans Kreuz gehen, dass sie einander nicht verurteilen, dass sie schwach werden, dass sie das zulassen und dass sie Gottes Kraft wirken lassen und nicht menschlich versuchen, ihre Meinungen durchzudrücken. Den Rest hört er nächste Woche. Und ich wünsche euch und mir, dass wir das Evangelium in unseren Beziehungen leben und das, was wir am Kreuz schon glauben, dass wir Sünder sind, die, ja, wo Gott für uns stirbt und wir uns ganz hingeben und nichts sind und alles an ihm, dass wir das auch in unseren Beziehungen leben. Amen.